Liebe Hörer, willkommen zu Fußball ML. Mein Name ist Lukas Vogesang, neben mir sitzt der großartige Mike Nöcker und natürlich haben wir auch diesmal wieder einen Gast. Sie kennen ihn aus Apokalypse und Filtercafé, aus Juwelen im Morast der Langeweile und seit gestern auch aus dem Sport 1 Doppelpass. Hier ist Micky Beisenherz.
Bim, 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 bim.
Oh Gott. Ja. Also der Hintergrund der Geschichte für alle, die es nicht gesehen haben. Wir haben über Wochen Micky Beisenherz fit für den Doppelpass gemacht. Gestern war es dann endlich soweit und wir werden natürlich nicht umhin kommen, in diesem Podcast auf jeden Fall auch es ist ja ein Stück weit auch ein Zeitzeugenbericht. Ein
Erfahrungsbericht. Ich war der Paul Ronsheimer des Fußballjournalismus. Ich habe mich dahin begeben, wo es weh tut. Ich habe mich nicht geschont. Das ist so ein bisschen wie Team Wallraff. Als Micky Beisenherz bin ich als Vertreter vom Fußball ganz tief da reingegangen.
Ganz unten. Ich habe zwischendurch ja gedacht, Kniefall, Brand, ist so ein bisschen DSF History war das, ne? Du warst der Guido Knopp und saß da.
Aber es war geil, weil es war gestern, weil die Besetzung war ja so, es war Dieter Hoeneß da. Ein Name, der natürlich auch früher mal schon im Doppelpass fiel.
Dieter Hoeneß.
Moment, liebe Grüße an Jakob Lund. Der hat doch 1964 in den Nachthimmel von Sarajevo geschossen, oder?
Dieter Hoeneß, dann Carlo Wild. Das war so ein Doppelpass-Classic eigentlich. Und das Schöne war, aber das sprechen wir gleich erst drüber.
Und eine Kollegin von der FHM.
Ja. Ja, da hatte Thomas Helmer seine Probleme mit dem Radiosender, ne? Also Hitradio FFH, liebe Grüße, das fiel ihm hörbar schwer.
Man muss es ja anders erzählen. Erst wurde ja die Kollegin von FFH vorgestellt und dann hat er dich vorgestellt und wollte sagen, der hat ja auch einen erfolgreichen Podcast und dann konnte er seine Schrift nicht mehr lesen. Stimmt. Und dann hast du dem vorgebeugt und hast MML mal richtig mit uns beiden als Pappkameraden im Rücken auch wirklich mal eingeführt.
Übrigens nochmal liebe Grüße an Pit Gottschalk, den Chefredakteur von Sport 1, der sich da wirklich rührend drum gekümmert hat, dass ihr dann auch wirklich da saßt. So, das war ja schon wichtig. So, sonst macht das ja irgendwie schon.
Also vielen Dank auch. Ich weiß zwar nicht, wo sie weißt du, wo sie dein Foto her haben? Also meins?
Also auch nicht von meinem Facebook-Account.
Also ich sag mal nur so viel, wir haben ja eine Firma, die mit uns diesen Podcast hier produziert.
Ach was.
Und wenn man denen so hinterm Rücken sagt, passt mal auf, ich habe das und das vor, assistiert mir da doch mal mit hochauflösenden Fotos, dann machen die das schon.
Ja, es sah auf jeden Fall sehr gut aus und man hat dann auch gesehen, ab 11 Uhr explodierte sowohl unser Instagram als auch der Twitter-Account. Also es haben viele Leute zugeschaut.
Ja.
Nie gab es so hohe Einschaltquoten im Sport 1 Doppelpass wie gestern zwischen 11 und 11.05 Uhr.
Da bin ich mir nicht ganz so sicher.
Zwischen 11 und 11.05
Uhr. Weißt du, danach haben sie auch alles gesehen, haben gesagt, so, wir können jetzt einfach wieder Fernsehgarten gucken. Aber wir sprechen ja wahrscheinlich gleich.
Wir machen jetzt wie Thomas Helmer, ganz kurz, nach nur einem Spot geht's weiter.
Sehr schön. Clark.de ist unser heutiger Partner, Clark. Wir haben versucht. Also man muss das so erklären. Ich habe ja nicht so technische versierte Kollegen hier, die sich nicht so ganz vorstellen konnten, dass man Versicherungen nicht einfach in einem Ordner hat und dann sind dann irgendwie 15 Seiten Versicherungsbedingungen dran und die muss man durchgucken, wenn man wissen will, ob man jetzt in diesem konkreten Fall versichert ist, ja oder nein. So, das ist die alte Welt, ne? Diese lange Schrankwand voller Ordner. Die neue Welt heißt Clark unter clark.de. Das ist nämlich eine App, die mittlerweile schon von 200.000 Kunden genutzt wird. Und da kann man sich A, registrieren lassen und B, seine gesamten Versicherungspolicen sozusagen hinterlegen mit der Versicherungsnummer. Und dann steht automatisch eben die ganze Zeit da, ob man, wie man versichert ist, ob es möglicherweise auf der Welt gerade ein besseres Angebot ist. Also man im Grunde genommen in einer App alle Versicherungen und jederzeit wird einem gezeigt, A, Versicherung ja, nein. Oder hier gibt es eine bessere, günstigere, das schlechtere
super,
oder sowas.
Sehr gut. Ich glaube, ich meine...
Für so einen Chaoten wie mich perfekt.
Ja, ja, ich meine, da hätten die Jungs von unserem Partner-Podcast Baywatch Berlin auch mal für geworben. Und da habe ich schon gedacht, das klingt auch persönlich, also für mich persönlich wirklich interessant, weil ich glaube, ich bin heillos überversichert, aber auch in anderen Bereichen gnadenlos unterversichert.
Ja, ist, auch für, ist vor allen Dingen in Hamburg ganz gut, damit, wenn du dann wieder einen Rucksack voller Versicherungspolicen irgendwo im Park verlierst.
Ja, ja, mit Knebelverträgen. Ja.
Natürlich, natürlich. Endlich, da ist er. Katsching. So, pass auf, den müsste ich jetzt aber direkt wegmoderieren. Ja.
Achso, das war Doppelpassniveau, ne? Also ganz kurz noch klag.de/fußball-ss-mml. Darf man SS?
Ja, das, hör auf, niemand hätte was gesagt.
Kontext.
Okay. Ja. Also klag.de/fußball-ml. Dort gibt es einen Amazon-Gutschein von 30 Euro. Also geht einfach auf die Seite, checkt Klag unter klag.de/fußball-mml.
Also wenn ich mir das runterlade und dann MML30 eingebe, dann bekomme ich, sobald ich zwei Versicherungen hinterlege bei Klag, bekomme ich einen 30 Euro Amazon-Gutschein. Das ist der Deal, ne?
So, das ist der Deal.
Da müssen wir echt aufpassen, ne? Wenn wir hier weiter so mit so Gutscheinen und so werben, nicht, dass Pocher uns demnächst in seiner Show verreist.
Ey, vor Pocher habe ich keine Angst. Der weiß nicht mal, wie man ein Tablet in den Handybildschirm hält. Oder in eine Handykamera. Der ist ja noch weniger versiert als ich.
Ja, aber er ist wirklich sehr, sehr erfolgreich, das muss man dazu sagen. Also er hat Millionen, die ihm zuschauen dabei, wie er Verbraucher, also im Grunde ist das so wie Wiebitte in den 90ern, wo er so, der betreibt ja so eine Art Verbraucherschutzmagazin.
Aber hat Pocher nicht am Wochenende oder letzte Woche, pass auf, ganz kurz, Pocher hat letzte Woche auf RTL mit seiner Frau einen Rassismusgipfel moderiert und hat Rassismus zweimal mit SS geschrieben. So.
So, so.
Beim Teaser.
So. Ich finde,
weil es ihm fremd ist.
Wir machen jetzt hier sofort einen Cut, okay?
Okay.
Was isst du da? Was hast du da in den Mund gesteckt?
Oh ja, stimmt, ich habe mir einen Fischermens im Mund gesteckt. Das ist ja nicht sehr professionell während einer Sprachaufnahme.
Das ist
mir gerade eingefallen.
Achtung! Musik bitte. Liebe Hörerinnen und Hörer von Fußball MML, bitte begrüßen Sie nochmal mit einem donnernden Applaus. Auf den musste er nämlich gestern verzichten. Den gab es nämlich gestern nicht. Normalerweise wäre das nämlich sein Auftritt gewesen. Hier ist der Superpodcaster von Fußball MML. Hier ist Micky Beisenherz.
Ich grüße Sie. Ich bin ja eigentlich im Grunde genommen die größte Enttäuschung für Fußball-MML-Parodisten-Fans. Weil da kam ja nichts gestern von mir, ne?
Gar nicht.
Nicht mal,
ich hatte ein bisschen gehofft, bei Dieter Hoeneß würde es mal Uli Hoeneß machen.
Bitte, ich freue mich, dass ich in der Sendung bin mit meinem Bruder Dieter hier zusammen. Ja, bitte.
Das hatte doch ein User noch geschrieben, der hat gesagt, ich hoffe, dass wenigstens Dieter Hoeneß nach der Sendung zu Micky Beisenherz geht und sagt, komm, mach mir das mal für meinen Anrufbeantworter zu Hause. Sie haben den falschen Hoeneß angerufen.
Bitte, ja. Ruf woanders an, ihr Arschlöcher.
Sehr schön. Ja. Ich fand es übrigens sehr unangenehm, wie er sich als Bayern-Fan angebiedert hat. Für mich ist ja Dieter Hoeneß ist Herr Thaner.
Also durch und durch.
So. Und dann, wie toll es wäre, wenn er bei Bayern und die Bayern und so weiter und so fort.
Man muss noch mal dran erinnern, der einzige ehemalige Weltklasse-Stürmer, der nicht weiß, wie man Weltklasse-Stürmer verpflichtet.
So
und hier, pass auf.
Da geht das wieder los. Jetzt kommt gleich wieder Alphonse Charmy.
Und Piotr Reis.
Hat er ihm nie verziehen.
Bartosz Kavan. So, pass auf. Gestern noch aus Pappe, heute nicht aus Zucker. Hier ist Mike Nöcker.
Warum? Ich wollte eben gerade sagen, apropos unangenehm, hier ist Lukas Vogelsang.
Unangenehm Vogelsang.
Ja. Großartig. Ich muss übrigens, vielleicht fangen wir damit ganz kurz mal an. Ich muss dich feiern für, also wirklich das Lustigste. Ich habe so gelacht bei dem Satz, Mensch, und der Havertz wäre doch ganz schön, wenn er für 2 Jahre zum FC Bayern geht, um dann zu einem internationalen Top-Club zu wechseln.
Ja.
Gott, da habe ich gelacht.
Dankeschön.
Und zwar nicht wegen des Spruches, sondern die entgeisterten Gesichter deiner Mitdiskutanten.
Ja.
Weltklasse.
Ja.
Die habe ich natürlich nicht so gesehen, aber
also dem Effenberg ist direkt die Zunge seiner Frau aus dem Gesicht gefallen.
Wirklich tiefe Leere.
Schön.
Ein nach Luft schnappender, wie heißt der? Ich kannte
Karl,
den gar nicht.
Karl-Heinz Wild. Man muss kurz wissen, ganz kurz, ich erkläre den Unterschied zwischen Karl-Heinz Wild und Micky Beisenherz. Micky Beisenherz hat das Schwein mit Kleingeld gefüttert. Karl-Heinz Wild dreht den Scheinwerfer.
Also.
Das ist der große Unterschied.
Ah,
ja. Verstehe. Meistens aber auf sich, oder?
Ich glaube, so jemand.
Es wirkte auf jeden Fall
direkt aus dem Kaffeehaus.
Es wirkte auf jeden Fall etwas Er mochte sich, so wirkte er.
Ja, aber ach, du weißt ja, das ist ja kein Kriterium, weil also wenn man die da nicht hinsetzt, die sich selber zu sehr mögen, dann wäre ich ja wohl der Letzte, den man einlädt. Nee, aber ich fand das interessant. Also was zum Beispiel Humor angeht, Ironie, da habe ich natürlich schon in der einen oder anderen Situation festgestellt, dass das ziemlich veräppte. Das hat mich aber natürlich überhaupt nicht gestört, weil das muss man ja sowieso immer... Man darf ja nie den Saal bespielen. Also auch selbst wenn die jetzt da diese Fans mit den Trikots gesessen hätten, auf die darfst du dich ja gar nicht konzentrieren. Du gehst ja einfach immer bei so einer Sendung davon aus, dass zu Hause oder bei Twitter schon irgendwelche Leute sitzen, die das schon kapieren. Weil wenn du nur hoffst, dass jetzt irgendwie, ich will jetzt keine Namen nennen, da sitzen und sagen, das ist ja ein Mega-Gag, dann wäre das sehr traurig. Aber es war interessant.
Das ist doch gut, dann hast du doch wenigstens aus der Geschichte gelernt, weil vor genau ungefähr 100 Jahren gab es in München schon mal einen Comedian, der hat nur den Saal bespielt.
Ist das so, dass das dann im Grunde genommen heutzutage schon ist wie in der Politik, dass also nicht mehr der Auftritt quasi zählt? Also der Doppelpass ist nur dann ein guter Doppelpass, wenn anschließend, oder der Auftritt besser gesagt, wenn anschließend die Spin-Doktoren im Netz gesagt haben, wie toll du gewesen bist.
So ist's.
Ja, aber es war trotzdem dieser typische Moment, ich habe mir das ja alles von A bis Z angeguckt.
Du ganz hast Nerven, ey.
Ganz am Anfang, ja, ganz am Anfang war ja direkt dieser Moment, wo so... Das Verhalte, also die ersten zwei Gags, also der erste war, und ich gebe dir gleich nochmal die Chance, ihn zu wiederholen. Ich war ja selber bei Von Torra. Mhm. Und bei Von Torra war es so, wenn dann ein Gag kam, wurde die Sendung angehalten und Von Torra hat für alle Anwesenden und das Publikum die Pointe erklärt.
Das, nicht wirklich.
Doch, er hat dann gesagt, das ist lustig, weil. Also okay, völlig ironiefrei. Er hat gesagt, das ist jetzt lustig. Also dann, und dann hat Susi Zork gesagt, ja, bin ich hier in eine Satire-Sendung geraten? Und dann hat Von Torra gesagt, ja, aber das ist lustig, weil. So, das ist dir erspart geblieben. Helmer hat eine andere Taktik gewählt. Er hat es einfach immer wegmoderiert.
Totgeschwiegen, ja, genau.
Nö, ja, oder hat einfach den nächsten.
Genau.
Oder Karl-Heinz Wild hat nicht gelacht, hat sich deinen Gag gemerkt und hat ihn 20 Minuten später nochmal selbst gemacht.
Wir schenken dir jetzt was. Vielleicht können wir das mal sagen. Also eigentlich bräuchten wir jetzt noch eine Fanfare und eine Rubrik, weil Lukas hat sich was sehr Schönes überlegt. Er ist nämlich selber mal in eine ähnliche Situation gekommen, muss man dazu sagen, weil er ja mal bei Gottschalk gearbeitet hat. Und,
ich erinnere mich.
Es war bei Gottschalk war es so, ab der zweiten Woche haben die bei der Harald-Schmidt-Show damals gemerkt, dass wir durchaus gute Gags geschrieben haben, Gottschalk es aber nicht geschafft hat, die angemessen zu präsentieren, weshalb die dann abends in der Harald-Schmidt-Show nochmal aufgewärmt wurden und eigentlich so dargebracht wurden, wie wir sie uns gedacht haben.
Wie lustig.
Das heißt, du hast jetzt die Chance, deine vier besten Gags vom Doppelpass nochmal vor richtigem Publikum einmal auszulegen und den richtigen Applaus dafür zu bekommen.
Die habe ich ja vergessen, die Gags schon wieder. Ich weiß es ja gar nicht mehr.
Also es gab irgendwie offensichtlich einen Spruch über Mehrwertsteuer.
Ja, das ist richtig. Ja, die 10.000 Euro Strafe für Jadon Sancho, habe ich gesagt, ist natürlich sehr, sehr bitter, weil das wären jetzt ja genau die gesparten 10.000 gewesen für den Lambo durch die niedrigere Mehrwertsteuer.
So. Pass auf.
Ja.
Danke. Ja. Stimmt. Ja.
So, dann kann ich mich dran erinnern, du hast einen Witz über den Video Assistant Referee gemacht.
Das war der ist richtig. Der ist richtig abgesoffen. Ja, das war als es um diese Entscheidung ging, ich glaube, ein Elfmeter gegen Hoffenheim. Und da habe ich gesagt, ist das jetzt womöglich der erste Fall, dass der Video Assistant für eine Fehlentscheidung sorgt? Und dann erstmal so. Und dann so also links und rechts. Nee, das gab es doch vorher auch schon mal. So, da sitzt er. Okay. Und da muss man wirklich sich sehr zusammenreißen und sagen, oder eben dann nicht zu sagen, Leute, das war ein Witz, sondern einfach aussitzen.
Ja, mir ist direkt diese Szene aus den Sims mit dem Sarkasmusdetektor
eingefallen,
der dann explodiert irgendwann. Also der Sarkasmusdetektor, der Ironiedetektor explodierte. Ja. Und man dachte, in der Sekunde ist ja, glaube ich, auch dieses Meme entstanden, seit 51 Minuten Gefangener, holt Mickey da raus, wurde dann oft gepostet. Und ich habe das auch zwei, dreimal natürlich gedacht. Also der erste Gag war ja, falls du dich nicht erinnerst, wenige Kontakte ist natürlich gut in Corona-Zeiten.
Ja, das
weil
stimmt.
Die Bayern sie haben ein Tor eingeblendet, der Bayern gegen Leverkusen, die mit wenigen Kontakten zum Torerfolg gekommen sind.
Ja.
Und der war schon super. Und
den Karl-Heinz Wildmoser nachher.
Noch schlimmer. Nein, aber da ging es ja dann los. Also muss man mal für die, die es nicht gesehen haben, da sagtest du dann, da warst du dann sofort hörig und entschuldigst dich und sagst, ich kann direkt auch ins Schwein einzahlen.
Ja, das war der erste.
Und dann sagte Thomas Helmer, um die Ecke ist da vorne um die Ecke ist noch ein Geldautomat. Stimmt. Und implizierte damit, pass auf, du kannst mir auch dann, wenn du mir jetzt hier die ganze Sendung kaputt machst, dann zahlst du wenigstens
ach so.
Das ist so ein bisschen Rolf Russmann-mäßig, ne? Wenn wir hier nicht gewinnen, treten wir wenigstens den Rasen kaputt.
Aber das stimmt. Das war der erste und da merkte ich schon, okay. Da habe ich mich, ich will nicht sagen entschuldigt, aber da habe ich noch erklärt, so nach dem Motto, Leute, das war ein Witz. Ja. Und dann war aber klar, gar nichts erklären, einfach durchziehen. Ist ja auch okay. Aber vom wegen, wir holen ihn da raus. Also ich habe mich da wirklich sehr wohl gefühlt. Das hat schon Spaß gemacht. So, das muss man einfach sagen. Ich bin zwar ja auch so ein verbaler Hau drauf und mit ausreichendem Geltungsdrang versehen, aber das ist für mich auch schon immer noch was Besonderes, da zu sitzen. Da ist halt einfach Dieter Hoeneß. Ey. Es ist Dieter Hoeneß oder selbst Carlo Wild. Das ist halt einfach, ich habe seit über 20 Jahren gucke ich den Doppelpass. Plötzlich sitzt du da. Natürlich ist das, weil ich meine, als ich Oliver Wurm in Hamburg kennenlernte, über 10 Jahren, da war das für mich so eine Art Prominenter, weil ich den irgendwann mal morgens im Doppelpass gesehen habe.
Das heißt, du warst Wurm. Da als Wurmfortsatz.
Ja, ich bin der Wurmfortsatz. Ja. Und ich muss wirklich sagen, also die waren alle nett, selbst Effenberg und so, alles wirklich okay. Aber Dieter Hoeneß, ich habe mich dann vorher schon mit ihm unterhalten, ist einfach ein ausgesprochen freundlicher, zugewandter Mann. So, und natürlich sitze ich da nicht in so einer Sendung und mache mich da über seinen Bruder lustig. So, selbst wenn's lustig ist.
Um mal jetzt Internas auszuplaudern, es ist ja auch so, du sitzt ja mit diesen Leuten, auch bei Vontora war das so, du sitzt mit denen Backstage, Schmattke, Bobic, auch Reschke, mein Intimus, und die sind alle unglaublich zugänglich und nett, wenn man mit denen spricht. Ja. Aber das Problem ist, sobald die on air sind, der Fußball versteht keinen Spaß. Der Fußball hat das nie gelernt, dass es auch eine humoristische Seite geben kann. Ja. Das ist überhaupt nicht so konditioniert. Das ist immer, und wenn lustig, dann maximal Bierzelt, nämlich Vontora, der Einpeitscher, also die zwei Vontora-Gags nochmal. Ja. Der Latek, der braucht ja gar keinen Make-up-Artist, der braucht einen Stuckateur.
Da ist er wieder.
Der Saal tobt. Und der zweite Witz, Berdi Vogts kann ja eh nichts richtig machen, wenn er sagt, wenn er über Wasser läuft, dann sagen sie nicht mal schwimmen kann er. Das ist dann so. Das ist das Niveau. Da ist der Fußball auch stehen geblieben. Das ist ja irgendwie so zwischen Altherrenwitz und dieser Kolumne im Kicker, die ja immer über dem Scheinwerfer steht, wo immer der Maulwurf noch mit reingezeichnet werden muss. Und das ist so dieser Maulwurf ist für mich der Indikator des Humors. Und da stehst du dann und kommst aus einer Sendung wie dieser, und so ging mir das ja eben auch bei Vontora. Ja. Und du kommst da und du hast ja dieses, wir fallen uns ins Wort. Ja. Wir machen Witz, wir nehmen das alles nicht so ernst. Und daneben sind aber Leute wie Reschke, der überlegen muss, was sage ich jetzt über meinen Verein? Mhm. Ein Effenberg, der gucken muss, womit stehe ich morgen wieder in der Bild-Zeitung? Die können sich dieses Legere ja gar nicht erlauben.
Ja, klar. Ja, weil die alle noch was werden wollen. So, da bin ich ja nur wirklich, also spätestens in dem Moment, wo ich mit euch irgendwann angefangen habe, mich in so ein Studio zu setzen, war klar, ich will nichts mehr werden. So, und das befreit natürlich. Danke. Auch.
Ja, selbstverständlich.
Das befreit ja auch.
Stefan Effenberg hat mir übrigens sehr gut gefallen. Ja. Also auch da jemanden drin zu haben, der auch Kontra gibt und auch genau sagt, ihr könnt doch nicht bei Streich alles toll finden und bei Sancho nicht. Übrigens, was für eine Absurde, da waren ja auch einige ältere Menschen vertreten, die ja glauben, die Meinungshoheit im Sport zu besitzen. Was für eine absurde Vorstellung, dass es immer so ist, dass ein 20-Jähriger, egal was kommt, immer eine Vorbildfunktion haben muss. Also das ist so total gesetzt, immer eine Vorbildfunktion zu haben. Du darfst also nie was machen, wo dir mal irgendwie ein Lapsus passiert oder sonst was. Aber in der Tat, wenn Christian Streich das macht, dann ist es natürlich von einer ganz anderen...
Kult. Wobei man muss natürlich sagen, Jadon Sancho hat wie viele Follower bei Instagram? 1, noch was Millionen. Wie viele Follower bei Instagram hat denn Christian Streich? Muss man auch mal gucken, wie viele Leute sehen.
Das war doof von mir, Entschuldigung.
Und das ist Emotion.
Was ich aber sagen musste, in dem Zusammenspiel, also Effenberg, genau wie Mike es gerade geschildert hat, aber auch Dieter Hoeneß, hat eine unglaublich großväterliche Ruhe am Ball gehabt. Und ich glaube, das kommt aus der Zeit aus Berlin, wo er mit Marcelinho zusammenarbeiten musste in einem Verein.
Ja, und Alex Alves im Pelzmantel auf die Weihnachtsfeier kommt.
Wenn du einen Brasilianer hast, den dein Pressesprecher nachts um vier, nach einem oder vor einem Spieltag aus einer Disco holen muss, wo der nur im Tanga auf der Box tanzt, ja, dann hast du alles gesehen. Dann ist es dir egal, ob Jadon Sancho nur zum Friseur fliegt oder den Friseur
ja,
einfliegt.
Aber es war ihm überhaupt nicht egal. Also es war ja, er hat sich ja richtig für seine Verhältnisse echauffiert, dass er das dann auch nochmal getwittert hat und so. Ja. Na, also das fand ich so ein bisschen...
Wer hat das getwittert?
Ja, aber naja, dass Jadon Sancho dann auch noch getwittert hat, dass er,
so,
dass er das mit
jetzt,
dem DFB
dachte,
nicht
Dieter
ernst
Dieter Hoeneß hätte getwittert. Ich hab gerade
genau, Dieter Hoeneß macht einen Twitter-Account auf, am Samstag, erster Tweet, fuck DFL. Genau. So, ich bin morgen übrigens im Dopa.
Black Lives Matter.
Nein, aber er hat doch aber gesagt, also ich habe ihn so verstanden, dass er das Ganze mit dem Friseur nicht
genau,
so schlimm fand.
Genau.
Dann aber die Reaktion dieses, was hat Sancho
Absolute
getwittert?
Joke.
Absolute Joke.
Ja.
So, wo man sagt, genau die Reaktion kann
hat
er sich
ja
doch
total
sparen.
Recht.
Er ist ja auch noch, pass auf, das Einzige, was nicht stimmt, Jadon Sancho ist nicht ungeschoren davon gekommen.
Schön. Ja, das hätte da schon wieder nicht funktioniert.
Nee.
Wobei doch, also das war alles interessant. Übrigens wirklich lustig zu sehen, dass sowohl der Sohn von Dieter Hoeneß als auch der Sohn von Carlo Wild jeweils schön haben grüßen lassen, weil die, ich gehe mal davon aus, unseren Podcast hören.
Ja, okay.
Also liebe Grüße an
dieser
Stelle.
Einer von 80 Millionen.
Fällt euch übrigens auf, dass wir viel schneller reden, wenn wir alle zusammen in einem Raum sind, weil es vielleicht so eine Wiedersehensfreude ist.
Wahrscheinlich,
hier,
ne?
Ja, man muss ja für die Hörer
nicht mehr abwarten.
Man muss ja für die Hörer sagen, im Moment, die Hamburger werden es wissen, die Bullerei wird renoviert und Tim Mälzer hat uns den ganzen Saal zur Verfügung gestellt. Also einer von uns sitzt auf dem Grill, einer auf dem Klo und einer im normalen Gastraum.
Aber über Zoom.
Ja, genau, natürlich. Ja, so ist's.
Mit natürlich datenschutzrechtlich, muss man dazu sagen, Nutzungsbedingungen, datenschutzrechtlich,
alles.
Keine Lecks mehr, alles bei Zoom ist alles in Ordnung.
Ja,
aber dieser Podcast ist virenfrei.
Eine Sache dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Micky, da kommst du jetzt nicht ungeschoren davon.
Ja.
Die goldene Uhr.
Ja, ich bin der Goldo-Ingo, ne? Ja, das genau. Ja, was soll
der
ich dazu
mit der
sagen?
Man muss dazu sagen, offensichtlich im YouTube-Chat, also die Sendung wurde ja nicht für die Kids, wurde die Sendung ja auch live bei YouTube gestreamt.
Ja.
Und da ist wohl offensichtlich so gewesen, dass in dem Chat bei YouTube drin stand, bitte nicht mehr einladen, den Glatzkopf und den Golduhr-Ingo.
Das finde ich ja schon wieder gut. Ich war ja sowieso überrascht, dass ich, also dafür, dass das Ganze im Internet ja kommentiert wurde, bin ich ja doch vergleichsweise unbeschädigt da rausgegangen. Aber Golduhr-Ingo finde ich natürlich schon ganz geil. Ja, ist lustig, da merkt man übrigens, also ich war ja ein paar Tage beruflich auf Reisen, als ich den Kölner Treff am Freitag moderierte, da hatte ich die Uhr nicht um, weil ich finde, in einer Talkshow und man Gespräche führt, da sollte jetzt wirklich nichts von so einem Gespräch ablenken. Im Doppelpass dachte ich, da passt das natürlich total gut hin.
Aber hast du dir, du hast ja, ich weiß nicht, wie viele unserer Hörer das wissen, du hast am Freitag ja Marcel Reif zu Gast gehabt.
Ja, genau.
Hast du dir denn noch rein fürs Outfit Tipps? Was sagt man eigentlich, wenn man Instagrammer, Influencer, sagt man Outfit of the Day, ne?
Wahrscheinlich, ne? Ja, schätzungsweise.
OTD.
OTD.
Outfit. Ich sag, es müsste OOTD heißen.
OOTD. Keine Ahnung.
Also hat dir Reif noch helfen können? Hat Reif dir Tipps geben können?
Ich hab ihm zumindest, ein bisschen kennen wir uns ja, habe ich gesagt, ja, wie schade, dass wir uns am Sonntag nicht sehen. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn ich es schon inhaltlich nicht schaffe, dann kann ich dich ja vielleicht modisch zumindest würdig vertreten. Oder sagt er sah mich schon an. Ich hatte ja nur so ein Poloshirt. Und er sagte, es wird wohl schon, also so. Bleib einfach, also so auch ein bisschen mit Blick auf die da sonst sitzen, hatte er ein ganz gutes Gefühl, dass ich da, dass es klappen könnte, da also best angezogen rauszugehen. Ist dir eigentlich mal aufgefallen? Ich meine, ich habe ja nun auch gegen Skinny Jeans nichts einzuwenden. Ich trage sie ja selbst, aber man merkt schon mit einem gewissen Alter, so, also spätestens wenn du die 50 überschritten hast, die Hosen, die Jeanshosen werden bei den Männern, die auch beim Doppelpass sitzen, immer enger, weiße Sneakers und dann Sakko und du merkst langsam, du musst da schon einen ganz guten BMI für haben. Also die Sportlichkeit. Du bist ja so 1,90 oder wie groß?
1,90.
Dann geht das.
Da habe ich eine geile Geschichte von Scottie Pippen. Nein, ja. Aber man muss sagen, wir hatten das schon vor Jahren, auch bei Gottschalk, als Boris Becker anfing, die gleiche Frisur wie Marco Reus zu tragen. Und wenn du natürlich aussiehst wie Woody Woodpecker, nämlich Marco Reus, geht das. Also du brauchst ein sehr schmal geschnittenes Gesicht für so einen klassischen Undercut. Ja. Bei Boris Becker, der gerade vom Cortison aufgedunsen war, sieht es dann halt relativ merkwürdig aus. Also ich glaube, sowohl Undercut als auch Skinny Jeans gehen halt, wie du sagst, ab einem gewissen Body Mass Index funktioniert das
nicht mehr. Also es gibt man muss so einen Koeffizienten errechnen und Alter und Body Mass Index und das in Kombi ist nicht so von Vorteil.
Deswegen ich auch, liebe Grüße an Nico Beckspin, auch meine ganzen alten FUBU und Sir Benny Miles Baggy Pants natürlich eingemottet habe und die mit 50 wieder rausholen.
Ja, selbstverständlich.
Weil dann natürlich wieder, dann kann man die wieder tragen.
Ja, eben, macht ja total Sinn, oder? Ja.
Können wir die letzten 5 Minuten nehmen, um so zu tun, als hätten wir auch noch einen Fashion-Blog oder sowas? so Football-Fashion.
Ja, ich kann aber, pass auf, mal einen Übergang zum richtigen Fußball.
Genau, drop doch mal. Ich drop jetzt mal was.
Stimmt, wir haben relativ lange nicht so richtig über Fußball gesprochen, ne?
Ich drop jetzt mal was. Ja, also vom DSF jetzt hier zu meinem nicht Fashion-Blog, aber Notiz-Blog. Ja, pass auf.
Mit CK.
Hey Leute, es war, weil ich bin der Meinung, das war spitze gestern. Also wird Micky Beisenherz auch wieder eingeladen. Mhm. Deswegen beginnt natürlich, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, ab jetzt wieder, und vielleicht können wir den Jingle dann auch wieder einspielen, wir machen ihn fit für den Doppelpass, für die nächste Folge.
Ja.
So, pass auf. Und deswegen, es war...
Ja, wann kommt denn der Jingle?
Ich habe eine Frage nochmal. Genau. Achso, wollen wir den jetzt einspielen?
Jetzt kommt der Jingle.
Okay, dann kommt jetzt der Jingle.
Fit für den Doppelpass mit Lukas und Mike.
So.
Ja, willkommen im Jingle Camp.
Bevor wir loslegen, ich wollte dich mal fragen, wie ist denn das? Das ist eine völlig neue Erfahrung ja auch gewesen, wenn du in einen Raum kommst und plötzlich noch in der Lage bist, das Durchschnittsalter um 10 Jahre zu senken.
Es wird immer seltener, ne?
Ja. Das ist ganz schön, ne?
Und um das mal abzunehmen.
Naja, wobei, ich moderiere den Kölner Treff.
Ja, jetzt
ohne das Publikum wird es da beim Kölner Treff langsam schwierig, aber gut. Ja.
So, war aber jetzt Krüger wieder da? Aber ich habe den Doppelpass, ich gucke den immer mal wieder, aber war das jetzt das erste Mal, dass eine Frau auch zu Gast war? Oder ist das so das zweite?
Oder es war nicht das erste Mal.
Aber es war auch nicht das fünfte Mal, oder?
Das ist richtig,
okay,
genau.
Okay, gut.
Ja. Ja.
Sehr gut. Ja, am Anfang haben sie noch gefremdet, die ganze Riege da, und hat immer alle haben sich aussprechen lassen.
Ja, natürlich ist das gut.
Natürlich, es ist doch auch...
Ja, bitte. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass künftig vielleicht sogar mal 2 Frauen da sitzen.
Ja, das ist also so eine Revolution.
So, und dann, wir machen dich jetzt fit für den Doppelpass. Es war der 30. Spieltag dieser Saison, wird in die Historie eingehen, als der Rekordespieltag. Denn Wladimir Darida im Spiel gegen den BVB hat seinen einen erst in der vergangenen Woche aufgestellten Laufrekord noch einmal um 300 Meter verbessert und ist jetzt 14,65 Kilometer gelaufen.
Unfassbar.
Wir müssen gerade mal, der alte Mann muss im Stehen moderieren.
Ja, ich habe ja noch ein bisschen Rücken.
Ja.
Ich wollte nur mal, weil so lange... Ich
Was ist eigentlich schlimmer, den Schmerz oder uns im Rücken zu haben?
Ja, ist schon beides. beides gleich auf. Ja, krass, das ist lustig, weil das hatte ich mir nämlich noch gemerkt.
Ja.
Ich dachte, oh, das musst du dir merken, Darida, 14,6 Kilometer, das ist gut, das bringst du.
Hast du auch gemacht, oder?
Hast du? Nee, ich habe es nicht gemacht, aber weil Hertha kein Thema war. Sonst hätte ich natürlich gepunktet.
Sag mal, aber du hast dich schon vorbereitet, ne? Anders als hier? Also.
Naja, weißt du, die Wahrheit... Wahrheit ist natürlich, ich wollte eigentlich mindestens das aktuelle Sportstudio geguckt haben, aber ich habe es nicht geschafft, weil ich im Schumanns versagt bin. So Classic
München. München halt, ne?
Ja, München halt.
Hast du da mit Guardiola die Viererkette und das Gegenpressing nachgespielt
mit Salz und Pfefferscheuer? Und habe mir einfach, also auf gut Deutsch, ich habe mir halt richtig einen gesoffen.
Ja.
So. Hatte dann am nächsten Morgen kurzzeitig das Gefühl, oh, wenn das hier kippt, könnte es sein, dass du es nicht dahin schaffst. Und dann habe ich dank dir und deinem Sky-Account mir die Spiele noch angesehen. Ja. Weil ich dachte, also wenn man da in der Runde sitzt, sollte man ja zumindest mal wissen, was da passiert ist.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mich strafbar
gemacht
habe. Aber es war natürlich auch mein Computer. Ne?
Ja, das war dein Computer.
Genau. Natürlich, ich bin ja auch immer mit deinem Tablet drin.
Ja. Ich bin ja mit deinem Home-PC im Gepäck, hab das alles aufgebaut auf dem Hotelzimmer.
Da kann man einen guten alten Turm.
Einen guten alten Turm.
Ja,
Leute, so, könnt ihr... Naja,
auf, jetzt hört doch mal auf.
Da ich ja offensichtlich der einzige Trottel bin, der auch noch Vollzahler ist...
Pass auf, du kannst dich doch jetzt bei Clark anmelden, mal deine Haftpflicht und Rechtsschutzversicherung dahinterlegen und dann gucken, was passiert.
So.
Florian Richard Wirtz. Von Bayer Leverkusen.
Ah, der Philosoph.
Ja. Ist jetzt mit 17 Jahren und 34 Tagen der jüngste Bundesliga-Torschütze aller Zeiten und hat damit Nuri Sahin abgelöst, der bei seinem ersten Tor 48 Tage älter war.
Und wurde direkt von Peter Bosch ein bisschen eingefangen, der, glaube ich, als pädagogische Maßnahme, damit er nicht gleich komplett durchdreht, ich bekomme gerade so ein bisschen vor, weil ich, das liebe Hörer, ich stehe gerade vor dem Mikro und es wirkt so ein bisschen, als bin ich gerade irgendwie so in so einem Townhall-Meeting und versuche gerade dem SPD-Kanzlerkandidaten eine Frage zu stellen. Also was ich sagen wollte ist, das war eine gute pädagogische Maßnahme von Peter Bosch, kurz festzustellen, ja, alles gut, aber er hat, der muss sich verbessern, er hat direkt am Anfang 3-4 Bälle verloren. Das war so ein bisschen wie früher, wenn Uli Hoeneß sagte, ja bitte, hier der Toni Kroos, ist ja schön, dass ihr den alle lobt, aber wissen Sie, wer wirklich gut war? Der Lucio. Der Lucio, der hat hervorragend gespielt, um einfach dafür zu sorgen, dass sie nicht gleich einen kompletten Höhenflug
oder kriegen. Wie Bayern München es oft mit Talenten gemacht hat, die hätten was werden können. Schlau drauf, Baumjohann, sie haben einfach nicht spielen lassen.
Oder so.
Mike, bist du noch mit uns?
Auf jeden Fall.
Zu erden.
Pass auf, dann habe ich noch eins. Klaus, jetzt müsst ihr mir helfen.
Ach, warte.
Jasula.
Fischer.
Jasula. Klaus Jasula.
Jasula oder ja. Gasula?
Ich kann ja keinen einzigen Namen richtig aussprechen. Das ist ja mein Blindspot. Hat den gelbe Kartenrekord von Thomas Heito eingestellt.
Ja, geil.
Mit
ne?
16 gelben Karten. Und jetzt wisst ihr,
kommen ja noch ein paar
wieder fit für den Doppelpass, wisst ihr, warum Jasula Klaus heißt?
Ja, ich weiß es.
Ja?
Wegen Klaus Fischer.
Nein. Weil, ich muss nämlich, der kommt aus Albanien, genau.
Klaus Barbie.
Und der Vater, also der hat noch einen Bruder, man muss dazu sagen, Bruder.
Ja, okay, und der Bruder. Hat der Vater noch einen Bruder oder hat Klaus noch einen?
Nein, Klaus hat noch einen Bruder.
Ja, und der heißt?
Der heißt Jürgen. Und jetzt kommt's, die Geschichte dahinter ist, dass der Vater in Albanien immer die Schwarzwaldklinik gesehen hat.
Nein.
Und großer Fan von Klaus Jürgen Wusso gewesen.
Wirklich? Ja, wirklich.
Ist das nicht toll?
Weißt du, wer übrigens auch ein großer Fan von Klaus Jürgen Wusso war?
Nein.
Klaus Jürgen Wusso. kurzer Exkurs. Weißt du eigentlich, Klaus-Jürgen Wusso ist ja das perfekte Beispiel dafür, wie sich irgendwann die Rolle ins Gesicht frisst. Und bei Klaus-Jürgen Wusso war es ja so, dass er der Legende nach irgendwann schon in der Fußgängerzone stand und Rezepte ausgestellt hat. Und was Fakt ist, bei ihm auf dem Grabstein steht Professor Klaus-Jürgen Wusso. Es gibt Fotos davon, wo du auch denkst, alles klar. Der hat halt irgendwann wirklich gedacht, also wenn es irgendwie an Bord einer Maschine hieß, haben wir einen Arzt an Bord, hat er die Hand gehoben.
Das ist ja eine Geschichte.
Ach,
ich habe vor ungefähr 10 Jahren, als ich noch Reporter beim Tagesspiegel war, eine Geschichte über Wolfgang Barrow geschrieben. Da hat er am Jüdischen Theater Adolf Hitler gespielt. Und
jetzt wird's interessant.
So, ja, und ich war mit ihm am Potsdamer Platz für das Interview. Wir saßen draußen.
Super netter Typ übrigens.
Wolfgang Barrow, klasse Typ. Und dann kamen die Leute, und er ist ja ungefähr seit 72 Jahren Joe Gerner.
Darf ich kurz einmal meine Oma zitieren, die immer noch GZSZ guckt und manchmal vor dem Fernseher sieht und sagt immer, der Gerner, du, der alte Sauhund.
Und Wolfgang Barrow sitzt also als Schauspieler Wolfgang Barrow mit mir in einem Biergarten am Potsdamer Platz.
Ja.
Und dann kommen Leute, während wir das Interview führen, und fordern Rechtsbeistand ein. Also wollten einfach einen Ratschlag haben. Herr Gerner, ich habe da gerade Probleme mit meiner Schwiegermutter oder mit der Miete oder Sie jetzt. Können doch da als Anwalt was machen. Und dann guckt er mich nur so an, ganz hilfesuchend, und sagt, das geht immer so. Es ist jedes Mal, wenn ich rausgehe, die denken alle, ich bin Anwalt.
Aber jetzt ist die Frage, wollten Sie von ihm den klassischen Rechtsbeistand oder wollten Sie ihm so ein bisschen durch die Blume sagen, lass den verschwinden?
kurze Frage, haben wir ihn jetzt fit für den Doppelpass gemacht? Hast du noch ein paar andere Statistiken?
Mehr. Pass auf.
Ja, komm, hau raus.
Ist doch toll.
Übrigens, Klaus Jasula fand ich auch toll, weil bei Thomas Scheito muss ich immer noch an die Moderation von Werner Hansch damals denken. Und hier sehen wir wieder Thomas Scheito mit einem seiner Einwürfe. Das weiß ich noch, klingt noch bei mir im Ohr.
Thomas Müller
hat
mit 20 Assists den Vorlagenrekord von Kevin De Bruyne egalisiert.
Krass.
Und hat jetzt, die sind ja, also Lewandowski und Müller sind ja im nächsten Spiel gegen Gladbach gelb gesperrt, beide, ja, wo Hansi Flick gesagt hat, gut, haben die auch mal eine Pause. Thomas Müller hat also noch 3 Spiele Zeit, mehr Vorlagen zu schaffen als Kevin De Bruyne. Es sollte,
ja, das sollte
sein,
klappen.
Wer nur noch 3 Spiele Zeit hat, um noch 10 Tore zu schießen, ist Lewandowski.
Das könnte also eng werden.
Ja, also ich glaube, der Gerd-Müller-Rekord, ich lehne mich mal aus dem Fenster, der wackelt im Moment nicht mehr.
Ja. Und ich möchte vielleicht nochmal als Tipp, verkackt Lewandowski den Müller-Rekord.
So,
oder?
Ja.
Warum
ja
denn mal nicht?
Das ist so ein bisschen, genau, das ist so der klassische Bildsprech, wenn man jemanden auf dem Kieker hat. Das ist so wie als Merkel letztens irgendwie 77% Zustimmungsrate hatte von allen Befragten in der Umfrage und die Bild dann titelte Unzufriedenheit mit Merkel auf Tiefststand. Und du sagst, okay, so kann man das natürlich auch.
Aber es ist gut, dass du gerade Bildsprache sagst. Ich habe nämlich noch einen letzten Rekord.
Ja.
Hasebe ist jetzt Rekordasiate.
Das fand ich.
Du schreist so laut. Nee,
aber
da
lass
rein.
Mal, aber lass mal bei so einem Thema. Rekordasiate. Aber das fand ich auch. Ich fand es ein bisschen seltsam, weil ich ich habe die Berichterstattung, dann kam plötzlich der Name Bumkun Shah. Also Rekordasiate finde ich irgendwie auch so. Also das ist ja so bester Afrikaner ever. Also wo du das also irgendwie. Ich fand es ein bisschen. Es fühlte sich falsch an.
Könnt ihr mir eine ganz kurze Sache aufklären? Also damals, ne, als wir Tore-Punkte-Meisterschaft mit Kurt Brumme bei WDR 2 geguckt haben, ne, da hieß es entweder Bumkuncha
oder
Chabum.
Ja.
Und könnt ihr das aufklären?
Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass wir in unseren westlichen Gefilden den Nachnamen immer zuletzt nennen.
Achso, wie Kagawa Chinchi.
Genau. In diesem Fall ja im koreanischen Raum bist, wird der Nachname zuerst genannt.
Das war doch bei seinem Sohn, als Dori Cha dann gespielt hat, hieß der auch. Auf dem Trikot stand dann Cha Dori.
Ja.
Also das ist
okay.
Also ich glaube, nichts anderes als das wird es sein. Ja. Das ist ja so ein bisschen wie, in Bayern halt, wenn du so der Brandner Klaus oder der Kreuzfeld Jakob.
Der Müller Thomas.
So, der Müller
der
Thomas.
Kreuzfeld Jakob.
Der Kuber, der Schabel, der kommt der Kreuzfeld Jakob. Das ist ja wunderbar.
Der Räumer, da kommt der Räumer Kai.
So.
Sehr schön.
Ja, und dann also 309 Bundesligaspiele. Ja. So, und jetzt kommen wir zu dem nächsten Rekord. Ich weiß nicht, was er mittlerweile auf der Bank drückt, aber was hat eigentlich Leon Goretzka mit seinem Körper gemacht in der Corona-Pause?
Krass, ne? Ja.
Ich habe ihn noch nicht gesehen. Was hat er denn gemacht?
Hashtag Hulk.
Ja, ist schon, ganz gut dabei, ne?
Ich erkläre das für Mike. Also pass auf, Goretzka am Wochenende war der 2008er Diego im Körper des 2012er Tim Wiese.
Ah, okay. So die Corona-Pause hat er im geschlossenen...
Merkel macht der Gym auf. Nee, der hat ganz gut zugehört. Keine Ahnung, Gladiator.
Oder das ist, weil Thiago so viele Spiele so gut war, da musste er Bank drücken.
Ja, so.
Vielleicht ganz kurzer Tipp an die Bild. Wie wär's mit Gladoretzka?
Gladoretzka.
Pass auf, der Kicker hat jetzt in seinem Karl-Heinz Wild, Mickys neuer bester Freund, also du bist der sowohl mit Söder, du ziehst irgendwann in den Süden. Du bist jetzt mit Karl-Heinz Wild.
Ich bin großer München-Fan.
Ja.
Was hast du gesagt?
Mit Söder und versackst im...
Ich habe Charles Schumann noch am Samstagabend gesehen. Charles Schumann hat mittlerweile mich so häufig gesehen, er hat mich quasi als einen der Seinen akzeptiert. Und ich möchte nur an der Stelle sagen, Charles Schumann ist derselbe, der unter anderem Helmut Markwort im letzten Jahr gesagt hat, dass er keinen Tisch kriegt, Zitat, die fette Sau. Und hat ihm das auch persönlich gesagt, verpiss dich hier und so. Herrliche Szenen im Hofgarten.
Weißt du, was er mir gesagt hat in diesem Zusammenhang.
Wer Charles Schumann oder Helmut Markwort?
Sinngemäß mit verpiss dich. Also die Geschichte ist die, dass ich habe eine Allergie gegen dieses, wie heißt das, Tannin in den Weinen. Also so, wenn ich ein Glas Weißwein trinke, habe ich ein total rotes Gesicht. Und
red ruhig weiter.
Naja, auf jeden Fall bin ich total angepöbelt worden von ihm, nach einem Glas Weißwein, wie man eigentlich so besoffen in seinem Laden sein könnte.
Wirklich?
Ja,
großartig. Charles Schumann ist sowieso wirklich ein Wahnsinnstyp.
Aber natürlich in seiner Münchner Nettigkeit, ne? Er hat ja nicht so rumgepöbelt, wie Vogelsang das machen würde.
Oberpfälzer Bauernsohn. Ja. So agiert er dann.
Pass auf, der Kicker.
Faszinierender Mensch.
Der Kicker. Also Karl-Heinz Wild, auch wahrscheinlich ausgewiesener Cineast, hat natürlich die Überschrift gewählt, Leon der etwas andere Profi.
Oh. Bravo, bravo.
Ja, ja, Franzi Flick macht, macht jeden Spieler ein bisschen besser.
Oh Gott, Alter. Also, sag mal, das darf doch alles nicht wahr sein.
No, aber toll, also müssen wir, ich finde, wenn wir über Sancho als Vorbild sprechen, kann man ja zumindest nochmal sagen, Goretzka, auch mit Kimmich, mit WeKick Corona, mit der ganzen Blutspendegeschichte, mit dem Aufstehen gegen Rassismus. Goretzka ist, entwickelt sich gerade, und das hast du im Doppelpass, Micky, sehr gut gesagt, zu einem der positivsten und wichtigsten Gesichter der Liga.
Ja, ich bin wirklich absolut begeistert von Leon Goretzka. Ich finde, das ist sowohl, das ist ja auch, das muss ja, also sowohl auf dem Platz als auch abseits dessen stimmt halt die Leistung. Und der setzt sich für die richtige Dinge ein. Er hat eine sehr klare, gute Sprache. Bin wirklich extrem. Und dann freue ich mich natürlich, dass er, also so sehr man sich immer als Dortmunder freuen kann, wenn einer irgendwie im Bayern-Kader Fuß fasst. Aber ich freue mich für ihn, dass er da so eine dominante Rolle eingenommen hat. Und ich glaube auch, dass er, ich hoffe, ich mache ihm jetzt durch unsere MML-Prognose nicht die Karriere kaputt, aber ich glaube, dass er auch in der Nationalmannschaft in den nächsten Jahren eine herausragende Rolle spielen wird.
Übrigens, so schlimm ist das, glaube ich, mit unseren Prognosen nicht, weil, wie man am Beispiel SV Werder Bremen gesehen hat, wir haben uns ja wirklich zurückgehalten, über Werder Bremen zu reden, weil wir eben auch
wollen da nicht,
wie
nicht,
sehr, sehr
nicht
viele, glaube ich, außer HSV-Fans jetzt, nicht wollen, dass Bremen absteigt. Aber egal, ob wir drüber reden oder nicht drüber reden, sie verkacken es ja
haben
trotzdem.
Wir haben jetzt von 17 Heimspielen 18 verloren, ne?
Ja.
Also, das ist ungefähr die...
Das ist das,
wenn man in das wirklich... erschütterte Gesicht von Arndt Zeigler gestern Abend, der ja ausgewiesener Bremen ist, auch Stadionsprecher, was ich übrigens gar nicht wusste, weiß überhaupt nicht, warum ich diesen Arndt Zeigler-Fakt nicht parat hatte, aber Arndt Zeigler, der ja auch, gestern hatte er in der Sendung auch das Bremen-Trikot hängen, und da siehst du, also wenn du Arndt Zeigler gestern gesehen hast, da ist nicht mehr viel Hoffnung. In Bremen ist nicht mehr viel Hoffnung.
Ja, zumal Arndt Zeigler nachvollziehbarerweise ja ein vehementer Fürsprecher für Kofeld ist und glaube ich auch aufgrund seiner Insights, was so die Bremer Szene angeht, auch einfach sehr, sehr gut sagen kann, dass es intern an der Arbeitsweise von Kofeld, an seinem Wirken mit der Mannschaft auch keine Kritik gibt. Also nicht wirklich. Also um ihn da mal fast aus einem privaten Gespräch heraus mal wörtlich zu zitieren, wenn du einen neuen Trainer holst, dann versprichst du dir ja davon in der Regel immer, dass er etwas signifikant besser macht, was der amtierende Trainer gerade nicht so hinkriegt. Aber genau diese Anhaltspunkte, dieses Verbesserungspotenzial sieht man in Bremen gerade nicht. Und das ist einer der Gründe, warum man neben der Identität sich nicht oder noch nicht von Kofeld getrennt hat. Nur jetzt, ich glaube, jetzt bist du natürlich genau an diesem neuralgischen Punkt, wo es jetzt einfach nur stumpf ums Überleben geht. Also jetzt gerade, ich glaube jetzt explizit, wir reden jetzt am Montag darüber, geht es nur noch ums nackte Überleben und nicht mehr um die langfristige oder mittelfristige Perspektive. Und jetzt stellt sich halt die Frage, also jetzt greifen auch wirklich die Reflexe. Weil jetzt weißt du genau, jetzt ist der letzte Zeitpunkt, an dem du vielleicht auch nur, indem du diese Psychoschleife durchbrichst, nochmal jemand anderen holst. Wenn du das nicht machst, dann ist dieses Bekenntnis dazu, wir gehen mit ihm in die zweite Liga, auch ein aufrichtiges, ich will denen sowieso die Aufrichtigkeit nicht absprechen. Ja. Aber jetzt passiert etwas, wo du einfach, also jetzt steht dir wirklich das Wasser bis zum Hals, und dann in diesem Moment, das ist so wie hier in Deutschland vor ein paar Wochen die Leute plötzlich anfingen, Klopapier zu horten und zu randalieren. Und genau da sind die jetzt. Aber also jetzt kommt die Panik. Und mal gucken, was sie jetzt machen.
Es ist immer schon kein gutes Zeichen. Also das Zitat, was mir aufgefallen ist von Kofeld, war ja, der einzige Mutmacher für uns ist die Tabelle. Wenn du sozusagen nur noch auf die Fehler der anderen oder eben auch, sag mal, also wenn du eben nur noch darauf hoffst, dass es Düsseldorf... Mhm. Mainz, auch Paderborn. Augsburg, dass die langsam auf dich zufallen, also auch, dass die auf dich zufallen quasi, von oben runterkommen, also dass du sozusagen auf die Schwäche der anderen hoffen musst. Ja. Das ist nie eine gute Position. Ja. Also, dass du sagst, pass auf, immerhin, oder anders, immerhin sind Düsseldorf, also Mainz hat ja jetzt gegen Frankfurt gewonnen und so, aber immerhin sind Düsseldorf, Augsburg und so, die sind jetzt auch nicht so weit weg von uns. Ja. Das ist ja kein Bekenntnis des Vertrauens in die eigene Stärke, sondern nur noch die Hoffnung auf die Schwäche der anderen.
Ja.
Es ist auf jeden Fall, nächstes Spiel, würde ich mal sagen, ist sowas wie Matchball, weil in Paderborn... Hm. Also das ist eine interessante Konstellation natürlich. Werder Bremen spielt in Paderborn und Borussia Dortmund spielt in Düsseldorf.
Okay.
Also wenn du darauf hoffst, dass Dortmund in Düsseldorf gewinnt, musst du halt dann eben deine Hausaufgaben machen, wie es so schön heißt, und halt in Paderborn gewinnen. Und wenn du das nicht gewinnst...
Ja, zumal Düsseldorf ja mit einem Sieg gegen die Borussia an beiden Enden der Tabelle für Klarheit sorgen kann. Ja. Wenn Düsseldorf Dortmund schlägt und gleichzeitig gewinnt Paderborn nicht gegen Bremen und die Bayern gewinnen ihr Spiel, dann ist Bayern Meister und Paderborn ist sicher abgestiegen.
Ja.
Also ich bin auf das Spiel bin ich gespannt. Unter normalen Umständen gewinnen die Dortmunder das.
Ja.
Das wird wahrscheinlich eher so ein Spiel wie das gegen Paderborn werden. Also so sind halt im Moment die Kräfteverhältnisse in der Liga. Aber es ist schon interessant, weil man natürlich auch als Bundesliga-Fan, das betonen wir auch immer wieder, nicht möchte, dass Werder Bremen aus der Liga verschwindet. Genau. Was ich aus dieser Sendung heraus, aus MML heraus möchte, ist, dass es ein Relegationsspiel zwischen Bremen und dem HSV gibt.
Boah.
Da ist übrigens kritisiert worden, dass du im Doppelpass Nord gegen Elend hast liegen lassen.
Ja, das war natürlich...
Dafür war aber gestern in Köpenick Rot gegen Elend.
Ja, das stimmt. Das hast du bei Twitter geschrieben, ne? Ja.
Gleich mal geklaut.
Mit dieser Pointe, dass draußen sich in kleinen Gruppen vor der Alten Försterei, das geht ja, weil man kann ja, die Ecken sind ja frei vom Stadion. Das heißt, du kannst ja das Spiel hören, aber die Spieler hörten auch die 30 Fans und diese 30 Fans wurden eskortiert von zwei Mannschaftswagen der Berliner Polizei und nach dem Spiel sind dann die Unioner, die Spieler, komplett zu ihren Fans gegangen, was natürlich der absolute Cringe-Moment für die DFL war, weil die gesagt haben, das war ja das Einzige, was wir nicht wollten.
Genau.
Und ich habe noch gesagt vor zwei Wochen, habe mir auf die Zunge gebissen, ja geil, wenn Hertha jetzt bei Union spielt, da kann ich ja zumindest hinfahren und das Spiel hören.
Ja, ja.
Weil das ist ja von der Akustik möglich, nur dort in diesem Stadion. Ja. Im Olympiastadion kannst du das vergessen. Aber genau das ist passiert, wo ich dann auch sage, also da war dann der Aufschrei wieder riesengroß, aber da standen halt so 30 Unioner in, glaube ich, Fünfergruppen weit voneinander weg.
Ja.
Aber das Problem ist halt, was machst du, wenn nächsten Spieltag 500 kommen? Ne?
Klar, also ich sage jetzt mal, im Sinne des Infektionsschutzes waren 30 Unioner am Stadion jetzt weitaus weniger bedenklich als 30 oder wie viel Tausend am Alexanderplatz und Co.
Da möchte ich dir aber eine Brücke bauen, weil ich glaube, wir haben ein ganz ähnliches Thema, wie als Effenberg gesagt hat, bei dem Streich bewertet ihr so.
Mhm.
Bei Sancho so. Das ist ja genau dein Thema. Micky hat einen Post abgesetzt auf Twitter, wo er gesagt hat, das ist der Schirach-Moment des Wochenendes. Also letzte Woche bewerten wir die Badespaß-Boat-Party vor dem Urban-Klinikum in Kreuzberg wird auf die eine Weise bewertet. Und das, was dann halt am Alexanderplatz und anderen deutschen Städten passiert unter Black Lives Matter, wird natürlich, weil das auf der guten Seite ist, ganz anders bewertet. Das sind ja genau die Sachen.
Idiotisches beides, also virologisch, ne?
Ja,
also,
man kann halt eben auch aus den richtigen Gründen das Falsche tun. Ja. Aus ideologischer Sicht ist es unzweifelhaft richtig. Aus virologischer Sicht ist es natürlich eine Vollkatastrophe.
Wenn sich Anstand und Abstand plötzlich ausschließen.
Naja, und wenn du bedenkst, dass du natürlich, also nur um diesen kleinen Exkurs da noch eben abzuschließen, wenn du natürlich bedenkst, dass du über Wochen und Monate hinweg diverse Existenzen zerstört hast, Familien sich freiwillig dazu verpflichtet haben, getrennt zu sein, also viele Menschen extrem viele Dinge in Kauf genommen haben, um andere zu schützen, dann waren das natürlich so schön die Signale in der einen Richtung waren, so fatal war es natürlich in die andere Richtung.
Hat jemand schon mitgezählt, wie viel von diesen Social-Media-Leuten, die einen mit Stay the Fuck Home angeschrien haben, gleichzeitig auch auf der Black Lives Matter-Demo
Ich glaube, die Schnittmenge ist relativ groß.
Also gerade in Berlin. Also ich glaube, ein paar Leute, die letzte Woche noch mit dem Paddelboot und mit dem Schlauchboot durch Berlin gelaufen sind, waren auch jetzt wieder an der Weltzeituhr und haben sich da getroffen. Also muss man ja nur mal auf Facebook gucken.
Aber der Berliner ist so ein bisschen wie das Westfalenstadion, ne? Wenn du das Licht anmachst, kommen 45.000 Leute.
Ja.
Das ist so ein bisschen so ähnlich, ne? Wenn du irgendeine Veranstaltung hast.
Das stimmt alles, nur um an dieser Stelle nochmal deutlich zu machen, wir finden die Beweggründe ja richtig, dahin zu gehen. So, oder anders, wir finden die Beweggründe richtig für die Bewegung zu sein und wir alle sehnen uns natürlich nach starken Bildern und nachhaltigen Bildern, die das Leben von Schwarzen und POC besser machen. Nur das, was da am Wochenende geschehen ist, ist im Sinne des Infektionsschutzes und der gemeinschaftlichen Aufgabe, Corona zu bekämpfen, einfach wirklich fatal. Und da bringt es auch nichts, dass ein paar Leute einen Mundschutz getragen haben, wenn da irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Leute insgesamt zusammenkommen. vergiss es. Also schwierig.
Aber interessant. Aber bleiben wir doch mal ganz kurz noch bei der Streichgeschichte.
Ja,
weil er
stimmt,
doch danach,
wir sind da ein bisschen abgedriftet.
Weil er doch danach so präemptiv zu Kreuze gekrochen ist und sich dahingestellt hat und gesagt, ich entschuldige mich schon nach dem Motto, ich bin ein Idiot, ich müsste es besser wissen, ein Vorbild. Und ich sage aber auch, ich weiß nicht, wer das im Doppelpass gesagt hat, ob der Karl-Heinz Wild oder so war, der gesagt hat, das ist ja kein akademischer Schutzraum der Fußball. Das ist ja reine Emotion.
Ja, das hat
wenn
Carlo
du,
Wild gesagt.
Genau,
ja,
Carlo
ja.
Wild. Wenn du 1-0 gewinnst und das Spiel war auf das Messer schneide und dann läuft er da ja, du hast ja diesen Terence Hill Gag gemacht und verprügelt halt seine Bank, dann ist das in diesem, wir bewegen uns ja in diesem abgeschlossenen Raum Fußball dann ist das auch okay. Das habe ich ja schon gesagt. Ich fand es ja schon übertrieben, als bei Herthas Sieg in Hoffenheim plötzlich auch noch, als Ibisevic noch kritisiert wurde, dass sie da so nah beieinander gejubelt haben.
Das also ist entweder, ja eh Quatsch,
haben wir gesagt, entweder du lässt die Fußball spielen oder nicht. Ich finde das auch, nochmal, absurd, dass in einem riesigen Stadion, wo 60.000 reingehen, da sind 100 Leute und der am Sky-Mikrofon trägt trotzdem Mundschutz.
Da bist du wieder bei diesen peinlichen Symboliken, die meines Erachtens gar nicht nötig sind, sogar manchmal eher sogar fast schon schädlich sind, weil die Absurdität der Veranstaltung so nochmal viel deutlicher gezeigt wird. Als Hobby-Virologe verstehe ich es ja so, wenn alle getestet werden, inklusive des Betreuerstabes, zum Beispiel bei Freiburg, dann kann er meines Erachtens sich diese unnötigen Kontakte, das Abklatschen und Verprügeln des eigenen Trainerstabes durchaus gönnen, weil du dich ja innerhalb dieses geschlossenen Systems und des getesteten Systems Bundesliga-Club bewegst. Wenn du aber natürlich wie der Friseur von außen reinkommst, dann müsste man, so wie ich das verstehe, eigentlich theoretisch Sancho für 2 Wochen in Quarantäne setzen, weil du sagst, pass auf, du hast von außen jemanden reingelassen oder du musst halt so testen, dass du dann relativ... Aber wie willst du es dann machen? Also 14 Tage Inkubation, 2 Pipapo.
Ich hätte ihm halt nochmal eine extra Strafe allein für die Frisur gegeben.
Das kommt natürlich auch noch dazu.
Und der Rest darf man übrigens auch nicht vergessen, das ist ja auch viel, wie der Amerikaner sagt, made for media moment. Ne? Also
super,
dass Leute da 5 Meter auseinandersitzen wie in der Haupttribüne Borussia Dortmund, wo du halt siehst, und links Watzke, oben rechts Raubal, da hinten sitzt irgendwo Sammer und alle haben eine Maske auf.
Also das finde ich wirklich bekloppt. Das ist einfach wirklich bekloppt, weil es natürlich, da würde wahrscheinlich selbst Drosten mit den Augen rollen und sagen, egal. Auf jeden Fall, das ist wirklich reine Symbolik und das ist eigentlich nur auferlegt, damit die DFL nach außen hin sagt, guck mal, wie fein wir uns hier an alles halten. Aber dieses Konzept kriegst du natürlich, also du kriegst dann nicht alles weggeräumt und weggefegt, weil links und rechts kommt natürlich immer so ein Schwachsinn wie von Sancho beispielsweise. Was aber klar ist, bei so vielen Leuten, die an diesem Produkt beteiligt sind, hast du immer irgendwelche Ausreißer nach unten, die dir das schöne Bild dann zwischenzeitlich kaputt machen und du musst wieder hinterherräumen und fegen und sagen, Leute...
Und witzig, wie meine Lehrerin früher, ne? Es sind immer dieselben.
In Köpenick haben sie jetzt schon die Vereinshymne geändert. Da ist jetzt die erste Zeile gesungen von Nina Hagen. Wer lässt sich nicht vom Drosten kaufen? Eisern Union.
Darf ich an dieser Stelle übrigens darauf hinweisen, dass wir DFB-Pokal-Halbfinale in dieser Woche haben.
Oh,
morgen
geht
es schon los mit dem, wie ich es genannt habe, traurigsten Jahrhundertspiel aller Zeiten.
Ja,
zumindest das leiseste Jahrhundertspiel aller Zeiten. Ich wollte nur darauf hinweisen, heute erscheint die Reportage auf Volkswagen We Drive Football. Und natürlich bei uns auch in den sozialen Medien. Morgen das Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Ich war in Saarbrücken, habe mit Fans geredet, habe quasi auf Abstand eine digitale Tailgate-Tour gemacht. Und ich glaube, an dieser Stelle nochmal wirklich an die Fans vom 1. FC Saarbrücken denken, die sind aufgestiegen, ohne dass sie im Stadion sein durften.
Das ist echt unglaublich,
oder feiern durften. Die haben jetzt, erreichen ja zum zweiten Mal als Verein das Halbfinale, aber zum ersten Mal in der Geschichte des DFB-Pokals als Regionalligist.
Das ist doch der Verein von Dino Toppmöller und Wolf Amwutke, ne?
Genau.
Kommt der nicht aus Castrop-Rauxel oder hat er irgendwo schon mal gespielt?
Er hat bei Wacker Obergassrop gespielt. So sieht der nämlich aus.
Das hört sich, da haben die auch mal gegen Adler Osterfeld gespielt?
Oder wieso Adler Osterfeld? Adler Rauxel. Ja, wie Adler Osterfeld.
Keine Ahnung. Ich sag einfach nur so Ruhrgebietsverein.
Auch wie meinen ehemaligen Kultclub in den Dreck zu ziehen, Adler Rauxel.
Ja.
Aber mittlerweile ganz schön, ich kann, wir zeichnen ja an einem Montag auf, heute ist ja der neue Kicker rausgekommen und ich kann sehr empfehlen, das große Gipfeltreffen zwischen dem Trainer von Saarbrücken, Lukas Kwasniok, der durfte treffen auf den Wahlsaarländer Rainer Kallmund. der 93 den DFB-Pokal gewonnen. Der ist auch noch Wahlsaarländer.
Wusstest du eigentlich, dass man im Saarland wohl ganz gut essen kann?
Wichtig für dich, Wahl, aber
mit
H. Meinst du,
es gibt einen kausalen Zusammenhang?
Ja? Wahl, aber mit H. Also nicht, dass ihr jetzt...
Ja, ja. Gut, ach so, ja.
Alles klar.
Ja.
Und Rainer Kallmann und... Und der Kwasniok sagte den schönen Satz, wir haben einen Schlachtplan, keinen Matchplan.
Oh, sehr gut.
So, und mal gucken, was es gibt. Also die Taktik des 1. FC Saarbrücken ist hoch und lang und möglichst viele Freistöße und sonstige Standardsituationen.
Ja, das ist natürlich echt bitter, ne? Also einerseits, was die Emotion oder das Erlebnis des Fans an sich angeht, aber halt eben selten hast du ja die Situation wie in so einem DFB-Pokal-Halbfinale, dass du die Fans wirklich brauchst. Ja. Als designierter Drittligist, wie viele Momente dieser Art bekommst du? So als Fan, ja, aber auch als Profi eines solchen Clubs, ist halt einfach sehr, sehr bedauerlich, aber... Das ist ein Frustrationserlebnis von der Größe des Saarlandes.
Wir begleiten das auf jeden Fall. Wir müssen gleich nochmal gucken, in welcher Konstellation. Aber die digitale Rudelbildung ist ein Thema. Wir werden natürlich sehr genau hingucken, Saarbrücken gegen Leverkusen und überhaupt das DFB-Pokal-Halbfinale. Wir müssen uns ja auch fit machen, ne? Also es gibt ja dann auch ein Geisterfinale, ne? Am 4. Juli in Berlin.
Mein Gott.
Oder? So, wo man bislang... es ja immer gewohnt hat, dass Helene Fischer im Stadion spielt
das
und all die
toll.
Geschichten ja immer stattgefunden haben. Und ehrlicherweise muss man auch wirklich sagen, das DFB-Pokalfinale, ich weiß nicht, wie es euch ging, immer eines der schönsten Events im Fußballkalender des Jahres gewesen ist.
Ja,
egal, wer im Finale gestanden hat.
Diesmal hätte Stefan Ross in der Halbzeit geheiratet. Das haben sie vorverlegt.
Geheiratet?
Ja.
Also
ja,
nicht
geheiratet, der hat
am Samstag
im Fernsehen
geheiratet.
Florian Silbereisen war Trauzeuge.
Ja. Ich gucke kein Fernsehen.
Ja, genau aus solchen Gründen.
Ja, aber jetzt nochmal ganz zurück, weil ich doch über Leon, den etwas anderen Profi, gesprochen hatte. Und die Bayern spielen ja dann im anderen Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt. Und was ich total spannend fand am Spieltag, eine Beobachtung für Leon Goretzka war, der hat ja lange gebraucht, um seine Chance zu nutzen in dem Bayern-Kader jetzt, weil natürlich Kimmich, Thiago auf der Doppel-6 gesetzt waren. Und jetzt war Thiago das erste Mal wieder fit gegen Leverkusen. Und Goretzka hat trotzdem gespielt. Mhm. Und ich fand das ganz interessant vor dem Hintergrund eines anderen Zitats aus der vergangenen Woche, nämlich Vicente Lizarazu, der französische Weltmeister des FC Bayern, hatte sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, er hält Thiago und Kimmich im Moment für das beste Mittelfeldduo der Welt.
Okay.
Und jetzt ist das Mittelfeldduo des FC Bayern am Wochenende aber Goretzka und Kimmich gewesen. Das sagt eine Menge aus über die Qualität von Leon Goretzka, wie er jetzt aus der Corona-Krise rausgekommen ist.
Das sagt übrigens auch eine Menge aus über Flick als Trainer.
Ja. Und über den Kader vom FC Bayern.
Ganz genau.
So.
Das ist auch. Und weil Jogi Löw auch noch zu Wort kam in dem Karl-Heinz-Wild-Text im Kicker.
Jogi
und
Löw, ey, stimmt, von dem haben wir ja, lange nichts
Jogi
gehört.
Jogi Löw, den haben sie direkt aus der Schwarzwaldklinik, haben sie ihn direkt zwischen zwei Espresso interviewt. Und der hat gesagt, Riesentyp, Riesenvorbild, einer, auf den man sich verlassen kann, Goretzka, und auch einer natürlich fürs zentrale Mittelfeld in der Zukunft der Nationalmannschaft. Und dann bin ich wirklich gespannt, wenn dann irgendwie nach der Europameisterschaft nächstes Jahr vielleicht Toni Kroos auch aufhört, dann hast du ein Dreier-Mittelfeld, wo die Position, die Doppel-6, Kimmich, Goretzka und davor dann wahrscheinlich Havertz auf der 10,
war schon ganz gut.
Nicht ganz übel, habe ich gedacht.
Ja. Und vorne im Sturm als Überraschungsnominierung Ruven Hennings.
Lustig, ne? Ja. Der wäre übrigens einer für den FC St. Pauli. An dieser Stelle wollte ich nochmal ganz, weil Goretzka fällt mir ein, wir haben ja darüber gesprochen, dass hier Sané und Goretzka Buddies sind und ich meine irgendwann mal in irgendeinem Podcast gesagt zu haben, dass ich überhaupt nicht verstehe, warum Sané eigentlich zum FC Bayern wechseln will, weil ich das Gefühl habe, dass Sané überhaupt nicht in die Bundesliga passt.
Ja.
Und das nur mal in der Causa Sancho zusammengepackt. Also du hast jemanden sozusagen, der auch so ein bisschen, also es wird dann ja immer Eskapaden genannt und all diese Geschichten. Also wenn du schon dich so sehr über Friseurbesuche und sonstige Dinge aufregst, und das ist ja schon in Vor-Corona-Zeiten gewesen.
Diese Camouflage-Extravaganz von Aubameyang.
So, genau. Also da wurde sich ja schon in Vor-Corona-Zeiten auch drüber aufgeregt. Ja. In Leipzig, als der Friseur kam, in Dortmund war ja schon, gehört er ja, glaube ich, schon zum erweiterten technischen Stab.
Das ist richtig. Also, Follikeltrainer, ne? Er wurde eingestellt als Follikeltrainer.
Also da bin ich tatsächlich mal sehr gespannt, ob das dann in den nächsten Jahren so wunderbar funktioniert.
Strafstraining.
Zwischen Sané.
Das ist der Strainer. Leute, nehmt Haltung an, der Strainer kommt. Was ein Blödsinn, wirklich. Oh Gott.
Ja. Aber dann müssen wir, ganz ehrlich, wenn wir über Goretzka, wenn wir über Sané sprechen, müssen wir ganz kurz auch noch die Top-News des Tages darüber sprechen. Ich habe heute auf Twitter gelesen, Roman Abramowitsch hat Munchs Der Schrei gekauft für 120 Millionen Pfund.
Wirklich?
Habe ich gelesen. Ist, glaube ich, ist eine merkwürdige Quelle irgendwo aus Russland. Ja. Aber die Frage, die ein User aus England gestellt hat, wird der dann in 2 Jahren auch still und heimlich an Crystal Palace verliehen?
Übrigens, ich bin ist der nicht überrascht. Mal geklaut worden?
Der Schrei?
Ja.
Es gibt wohl nicht nur einen.
Was?
Also das hört man jetzt auch in der Corona im Stadion. Es gibt ja nicht nur einen Schrei.
Ja.
Aber ich habe mich heute... Man muss sagen, ich habe mich jetzt journalistisch tief eingearbeitet. Ich habe eine Minute diesen Tweet angeguckt, auf die Quelle aus Russland gedrückt, nichts verstanden, weil es in Kyrillisch war, so keine Chance. Aber es, ich habe dann mehrfach gecheckt, also es gibt diese News, wahrscheinlich stimmt sie nicht, aber ich fand den Gag gut, diesen Crystal Palace Gag. Und natürlich vor dem Hintergrund, dass jetzt auch noch Timo Werner zu Roman Abramowitsch wechselt.
Und vielleicht hat er den deshalb gekauft, damit er zukünftig auch wieder einen Torschrei hat.
Alter. Keine Ahnung.
Schlimm?
Entschuldigung, ich habe nicht zugehört.
So nein, schon.
Der verpufft ungefähr so schlimm wie deine Witze im Doppelpass.
So, jetzt ist aber jetzt wirklich auch mal gut.
Aber sagen wir mal, er hat den Schrei nicht gekauft. Er hat aber zumindest wahrscheinlich jetzt 60 Millionen auf den Tisch gelegt, um Timo Werner zu holen. Und da möchte ich zumindest nochmal die Einschätzung, also Mickys Meinung kenne ich, die haben wir ja gestern im Doppelpass gesehen. Wie ist denn deine dazu? Weil wir ja auch alle letzte Woche dachten, der geht ja definitiv nach Liverpool. Und jetzt... Chelsea landen.
Also, da bin ich, ich glaube, da ist man ehrlicherweise zu tief drin. Ich glaube, du hast gesagt, dass es ja auch eine Option sein könnte, einen solchen Verein wieder nach oben zu bringen, was ja ehrlicherweise für einen Fußballer die größere Herausforderung ist.
Ja, das hatte mit dem Verein nach oben, glaube ich, das hatte mein Freund Dieter Hoeneß.
Ja, das hat mein Bruder, das hat der Dieter gesagt.
bei mir war es ja, also ich würde das aber auch unterschreiben, es ist natürlich auch reizvoll, so ein Club irgendwie einfach als zentrale Figur zu unterstützen.
War das Dieter von These? Nee, das war die These von Dieter.
Schön. Also gut, immer besser.
Ja, das ist gut, die Hirn der Vogelsang, da muss ich sagen, das ist einer.
Und bei mir war es halt so, dass ich aber auch ein bisschen der Auffassung war, er stellt sich jetzt einfach inmitten der Premier League ins Schaufenster, um dann in 2 Jahren vielleicht wirklich zu Manchester United oder so zu einem Club zu wechseln, der einfach vom Klang her nochmal einen Hauch interessanter ist als Chelsea.
Und während du das gesagt hast, habe ich an den Allaire-Transfer gedacht, der ja zu West Ham gegangen ist, aus denselben Beweggründen, der gesagt hat, pass auf, für Man City oder Chelsea oder Arsenal hat es jetzt noch nicht gereicht. Ich gehe erst zu einem Club, der sich zwischen Platz 6 und Platz 10 bewegt, aber schießt da meine 20 Tore in der Premier League und dann muss ich ja nur noch sozusagen die Sachen packen mit dem Zug nach Manchester.
Ist ja eigentlich auch ein gutes Konzept. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wie es für Allaire gerade läuft.
Aber er war am Anfang der Saison gab es ein Testspiel zwischen Hertha BSC und West Ham. Da hat Hertha knapp verloren. Und da hat er ja mit Chicharito zusammen im Sturm gespielt. Gott, das ist das Letzte.
Komm, sag das.
Die Erbse! Die Knauerbse!
Und ich weiß, glaube ich, Chicharito ist mittlerweile wieder weg. Ich habe keine Ahnung, wie es Allaire geht. Ich weiß nicht mal, wie es Jovic geht.
Deswegen. Im Grundsatz,
geht's nicht so gut.
Das ist übrigens bei den echauffierten Meinungsmachern des Fußballs gilt ja die zweite Kausalkette ist ja immer, alle deutschen Stars müssen immer in der Bundesliga spielen.
Ja.
Ne?
Genau.
So, das finde ich zum Beispiel überhaupt nicht, weil es gibt halt Spieler, die halt teilweise auch in die Bundesliga gar nicht passen, beziehungsweise für die auch es eine wirklich angebrachte Herausforderung ist, in der Premier League zu spielen.
Oder
das finde ich im Übrigen für Timo Werner.
Also, es geht ja nur darum, dass man die Spieler natürlich gern in der Bundesliga behalten würde, damit man sie einfach häufiger
aber
sieht.
Wirklich gute Stürmer können sich auch im Ausland durchsetzen. Rainer Raufmann.
So. Ja,
der zypriotische, der zypriotische Bomber.
Das war ja früher wirklich echt.
Kommt ein Zypriot zum Augearzt.
Oh, eine Inselbegabung. Rainer Raufmann war eine Inselbegabung.
Guck mal, ich lass mich doch nicht so schicken. Ich mach mich doch hier nicht zum Zypridioten für euch.
Hey, aber was ich, ganz kurz, was noch gar nicht
das
gesagt
wurde. Das ist heute, ey, auch wieder Ketchup-Flaschen-Prinzip. Ja. Ja.
Man hast du von Laura Pappen
wenn man,
gelesen.
Ja, wenn man eine Sache sagen kann, dann ist, wir haben schon mal über Chelsea gesprochen, dass die aus der Not eine Jugend gemacht haben und ja ganz viele Talente hochgezogen haben, weil sie ja mit diesem Transferband für zwei Wechselperioden belegt worden waren. Und dann haben die Pulisic, dann haben die jetzt Werner, dann haben sie ihre ganzen eigenen Talente und mit Frank Lampard, das ist zumindest mein letzter Stand. Also es ist, es ist auf jeden Fall von der Gemengelage her und von dem Talent, was sie haben, eine Mannschaft, die auch einem FC Liverpool in den nächsten 2-3 Jahren richtig gefährlich wird, weil sie den Speed haben. Ja. Und da wiederum passt dann Timo Werner natürlich hervorragend
hin. Und durch Lampard haben sie halt natürlich wirklich echt einen, also auch da wieder das Wort Identität, da haben sie sich natürlich jemanden geholt, der diesen Verein auch echt lebt. Wer, wenn nicht Frank Lampard?
Ach so, ich dachte Ute.
Ute Lampert. Alter, jetzt ist aber mal gut hier, ey.
Ich höre jetzt auf. Wirklich schlimm, ey.
Ich höre jetzt auf, Entschuldigung. Entschuldigung, ich mach meinen Ruf kaputt hier. Es tut mir leid. Übrigens, heute ist der Tag, heute fängt es an. Heute noch, also für heute gilt noch, die nächsten 2 Tage gilt noch, 2 Jahre Transferstopp für Manchester City.
2 Jahre?
Am Donnerstag, oder sind es 2 Perioden? Nee, 2 Jahre, oder?
Weiß ich nicht.
Ich weiß nur, dass es darum geht, sie sind ja klassisch am Scheideweg, weil sie jetzt nicht wissen, sind sie nächstes Jahr in der Champions League dabei, was natürlich auch heißt, dass extrem viele Stars wahrscheinlich ihren Abgang planen. Also Manchester City, ist denn da heute oder morgen?
Heute geht's los.
Das Verfahren, okay.
Heute geht's los, also übermorgen ist das schon wieder kassiert und dann ist es nur noch eine Transferperiode. Okay. Das ist ja traditionell so, dass man erstmal eine knallharte...
Und wahrscheinlich dürfen sie dann erst ab dem Viertelfinale in der Champions League einsteigen.
Ja.
Riesenbestrafung. Aber wir müssen noch ganz kurz, das Stichwort ist Schumann, wir müssen noch ganz kurz über Lothar Matthäus sprechen.
Ja.
Oh. Weil natürlich, also ich habe ja letzte Woche schon
so
angekündigt,
klug.
Also für mich ist Lothar Matthäus ein klarer Schumann, ne? So nachdem was ich da gesehen habe.
Aber, man muss sagen, wir wissen jetzt, der Schuh aus den Simpsons ist der Assassin.
Ja.
Das haben wir mittlerweile, es hat auch CT8 nochmal hinterlegt.
Der Assassin.
Und man muss sagen, es ist für mich, ich schreibe ja diese Woche die Zeitlupe über Lothar Matthäus auf fußballmml.de, kann man sich eintragen für den Newsletter, dann kriegt man die Donnerstag früh Freihaus, den ersten Newsletter-Zeitlupe. Und ich plane seit 2 Monaten mit Blick auf den Kalender natürlich ein Lothar Matthäus-Porträt, weil am 10. Juni 1990, vor 30 Jahren, er das Spiel gegen Jugoslawien gemacht hat. Ein paar Wochen später war dann das Finale von Rom, wo er ja sich den Stollen abgebrochen hat von seinem Coppa Mundial, weshalb nicht er, sondern Andi Brehme den entscheidenden Schuss gegen wen?
Goygucea, Andi Brehme, Goygucea, er wusste alles,
nur halten
konnte er nicht.
Ach, er sagt auch Elfmetertöter, oder? Ruben
Elfmeter-Töter, Goygucea.
Und deswegen ist ja nicht, was ja auch in gewisser Weise eine tragische Geschichte ist, deswegen ist ja nicht Lothar Matthäus der beste Spieler seiner Generation, der Weltmeistermacher, sondern bis heute Andi Brehme mit dem tollen Satz von Henning Susebach, der 2010 einen Text geschrieben hat in der Zeit, wir waren Helden oder sie waren Helden und dann bei einem Legendenspiel den etwas aus dem Leim gegangenen Andi Brehme beschreibt und sagt, Andi Brehme probiert seit 20 Jahren dieses 1:0 über die Zeit zu bringen. Was einfach ein Sensationssatz ist. Und dann hast du aber das Glück mit Lothar Matthäus, dass du 90 erzählen kannst, dass die Leute über seine Schuhe geredet haben. Mhm. Und dann tut er mir den Gefallen am Wochenende, dass wir 30 Jahre später wieder über seine Schuhe reden. Und das, also manchmal passt es auch
Ich hatte die große Freude, exklusiv Stefan Effenberg über die Existenz dieses Schuhs zu informieren. Und habe ihm dann auf meinem Telefon den Schuh gezeigt, weil er bislang noch gar nicht wusste, worum es sich da handelt. Also das entsetzte Gesicht von Stefan Effenberg, das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal gesehen, als ein Anruf von Thomas Strunz auf seinem Telefon einging.
Man muss aber auch sagen, frei nach einem Zitat von Lothar Matthäus, zu diesen Schuhen passt doch kein Gürtel der Welt.
Das ist jetzt natürlich eine Aufgabe für einen guten Twitter-User, wo man sagt, ich habe gerade den Gürtel gefunden, der zu diesem Schuh passt.
Stimmt, sehr gut. Sehr schön. Ja, also fußballmml.de, tragt euch ein. Ich freue mich über jeden, der am Donnerstag diesen Text lesen
wird. Ja, so. Wie weit sind wir?
Ja, wir sind jetzt, glaube ich,
durch. Ich muss so doll.
Und ich kriege Rücken vom vielen Sitzen.
Soll ich mal ausprobieren, wie das ist, wenn ich mal gehe?
Ja, ja, geil, pass auf, komm, Wahnsinn.
Ja. Oder?
So, also wir machen jetzt, pass auf, wir machen jetzt, als was machen wir als nächsten Programmpunkt, Lukas? So,
ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt.
Ja, ich gehe jetzt mal.
Ich gehe jetzt hier mal ganz kurz.
Wir haben jetzt gerade mal, jetzt sind wir gerade mal über eine, knapp über eine Stunde.
Genau, wir haben erst 70 Minuten.
Mike, ey, du kannst dich jedes Mal abbauen.
Ich muss verklappen.
Ja, toll. Super, ey.
Jetzt war der,
das ist ja wirklich.
Jetzt war der kürzer hier, als, so jetzt war der kürzer hier, als er alt ist.
Ja, ist ja nicht zu fassen.
Ach so, ja, aber schön.
Ja.
Das heißt, du gehst jetzt zum Wunderheiler, oder was?
Zum Wunderheiler gehe ich morgen früh. Ich gehe heute tatsächlich mal wieder eine Stunde. Ich gehe mal einmal wieder ins Gym. Aha. Nach Wochen. Muss ein bisschen unteren Rücken trainieren und mir wieder ein bisschen. Ich kann es euch nur sagen. Trainiert den unteren Rücken, Muskulatur, Stabilität, ganz wichtig. Ich habe schon vor Wochen gewusst, dadurch, dass ich das untere Rückentraining vernachlässigt habe, dass es mich irgendwann einholen würde.
Dann habe ich noch einen Abgangsgag.
Ja.
Franz Beckenbauer, wir nennen ihn den Kaiser. Micky Beisenherz, wir nennen ihn den Kieser. Boah, damit gehe ich jetzt, Alter. Tschüss.